Willkommen beim Podcast von Mut und Machen für Sinnstifter und mutige Reformer.
Wir sind Michi und Hanna und wir stehen für die beiden Lager, Vertrieb und strategische Kommunikation. Und wir zeigen, wie das zusammenlaufen soll.
Muss. Es muss.
Willkommen zurück bei von Mut und Machen. Eine weitere Folge mit Michi und mir.
Yippie.
Und wir sprechen heute über die Themen Neuschaffen versus Reformieren. Also es geht darum, auf der einen Seite muss man immer wieder neue Dinge sich ausdenken, neue Ideen entwickeln, vielleicht neu gründen, was Neues anfangen. Und auf der anderen Seite, wie kann man bestehende Sachen ändern, wie kann man bestehende Sachen weiterentwickeln. Was denkst du, Michi? Was ist dein Favorit? Was davon machst du lieber?
Oh, es hängt, kommt voll aufs Thema an. Ich würde sagen, ich habe ja beides schon gemacht, ich habe beides schon erlebt und ich finde beides sehr, sehr nice. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kunden nimmst bei uns, der schon ewig lange auf dem Markt ist und der macht dann ein Rebranding durch, um dadurch natürlich auch Werte, Kultur, Haltung, Produkte, Dienstleistungen, alles eben ja zu reformieren, dann ist es genauso cool wie, da gibt's jemanden, der ist irgendwie, ja, keine Ahnung, der hat sich halt was in den Kopf gesetzt, der sieht ein Problem in irgendeiner Branche und hat dann halt das Know-how, war da ewig lange drin, ist jetzt Aussteiger sozusagen und sagt, ich packe das jetzt an, ich gründe was. Finde ich auch cool. Also wir haben ja beides. Ich habe beides auch erlebt. Ich durfte beides machen. Ich finde, es kommt immer auf die Herzenshaltung an, warum man das dann tut. Ne? Also ich kann halt auch reformieren, weil ich merke, eigentlich will ich alles so lassen in der Oberfläche, wie es ist. Und
also ich, quasi gemogelt.
Ja, genau. Dann mogel ich so ein bisschen, aber dann ist halt das herzliche Idee. Und genauso gut kann ich sagen, da ist eine Marktlücke, da ist eine Nische und jetzt baue ich halt eine geile Brand und fange halt an, selbstständig zu werden, weil ich sehe halt die Dollarzeichen. Dann denke ich mir, dann bleib lieber da, wo du bist und pack an und reformier und bring dich in eine geile Vision.
Oder dadurch verliert man vielleicht auch was Gutes, was man schon aufgebaut hat.
Richtig.
Weil man glaubt, man muss neu anfangen.
Ja.
Ja.
Gibt es irgendwas, was dir mehr liegt?
Nee, also nicht, könnte ich jetzt nicht sagen, ob mir das mehr liegt. Ich finde aber, beides hat so seinen Reiz, weil etwas neu zu schaffen, weckt, glaube ich, mehr noch diese Schöpferkraft in mir. Also, dass ich dann merke, oh, ich habe was Neues erschaffen.
Nee.
Ist schön geworden oder ist es strategisch wunderbar? Also, das ist schon auch eine ziemliche Genugtuung. Aber das so zu erleben, dass zum Beispiel was Altes, Eingestaubtes nochmal reformiert werden kann, nochmal wiederbelebt werden kann, ist natürlich auch ziemlich nice. Also ich glaube halt, dass das immer schwieriger ist. Also das ist meine Einschätzung. Es ist immer schwieriger, was Bestehendes zu reformieren, als einfach komplett neu anzufangen.
Ja.
Weil du halt immer Altlasten hast und weil du auch immer so einen Veränderungsprozess hast, den du mitbegleitest.
Ja.
Und das auch super, super viel zu tun hat mit Selbstfindung und ist man demütig genug, quasi sich reinreden zu lassen, sich reflektieren zu lassen. Das ist halt in so einem Veränderungsprozess noch viel wichtiger.
Ja, ich stimme. Auf der anderen Seite habe ich es auch erlebt, wenn es dann schon eine bestehende KMU oder Non-Profit gibt, die sich diesem Veränderungsprozess stellt, dann kann es auch leichter sein, weil zum Beispiel ganz viel Ressourcen schon da sind, die man anzapfen kann. Ist halt, wenn du gründest, ist halt so, ich habe eine coole Idee.
Nichts davon ist umsetzbar.
Und jetzt stürme ich los, habe aber weder genug Zeit, weder genug Geld, habe noch kein Netzwerk. Also ja, es ist quasi leichter, seine Vision ins Leben zu bringen irgendwie, weil diese Veränderungsprozesse und diese ganzen Teamdynamiken kannst du alle mal wegkicken am Anfang. Aber du bist halt auch in einem totalen, vielleicht selber Überforderungsmodus als Gründer. Ne, wo du sagst, ich kann ja nicht alles, aber es wird so viel von mir erwartet und so viel von mir gebraucht, damit ich das jetzt wirklich hinbekomme.
Mhm.
Und das ist schon auch anstrengend, glaube ich, für viele. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Genau. Wollen wir mal, ich sag mal, so ein bisschen in die Tiefe bohren, wenn es um dieses Thema Sinn stiften, Neues schaffen versus Reformieren geht. Wir haben uns ja auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, diese große Frage zu beantworten. Warum lohnt es sich, loszustürmen als Sinnstifter oder Reformerin? Und genau, ich fände es cool, wenn du mal so ein bisschen erzählst, du hast es ja von Anfang an gemacht. Also du hast ja studiert und bist ja dann sofort, also wirklich sofort in die Selbstständigkeit gegangen. Ich ja gar nicht. Ich habe ja quasi das andere gemacht. Ich habe eigentlich immer mit aufgebaut, mit angepackt und habe dann irgendwann gemerkt, nee, ich werde fast schon gezwungen, das andere zu tun. Genau, wie hast du das erlebt? Du bist ja voll, würde ich sagen, auf dieser Neuschaffen-Nummer.
Ja, ich würde sagen, ich habe einfach im Studium gemerkt, was meine Stärken sind, woran ich Interesse habe. Und ich wollte schon in diese Richtung Unternehmensberatung gehen, aber in dem Sektor war Kommunikation noch nicht so das Thema. Und ich habe quasi gemerkt, dass da kein Platz ist für meine Fähigkeiten, dass sie einfach gar nicht gefragt sind oder nur sehr selten und dass da gar nicht so viele Möglichkeiten gibt zu arbeiten. Und weil ich mich ja neben dem Studium schon selbstständig gemacht hatte, eigentlich einfach nur aus praktischen Gründen, gar nicht jetzt aus Überzeugung, hatte ich ja quasi auch schon angefangen, was aufzubauen, ohne dass ich es eigentlich wollte. Und dann haben mich halt viele auch einfach ermutigt zu sagen, ja, dann probier das doch einfach mal als echten Job quasi zu machen. Mach das mal weiter, bau das mal aus. Wenn das Potenzial hat, dann ist es doch quasi der beste Weg. Ist ja quasi wie geschenkt. Und so war das dann eben auch. Irgendwann ist es so, also zwischendurch denkt man immer wieder mal, gibt es da auch ein Zurück? Gibt es aus der Selbstständigkeit ein Zurück in dieses Angestelltentum? Und ich glaube, man kann tatsächlich ja heute immer irgendwie zurückgehen. Man kann immer eine andere Abzweigung nehmen und so weiter und so fort. Aber bei mir ist eigentlich immer mehr dieser Traum gewachsen, dieses Neue weiter aufzubauen. Weil das war einfach so cool, was Eigenes zu bauen. Ohne dass ich das jetzt vorher in dem Bewusstsein gestartet habe. Ne? Also ich habe quasi währenddessen, ich schon gebaut habe, gemerkt, dass mir das halt voll viel bringt. Und dann sind quasi immer mehr Ideen dazugekommen. Zum Beispiel, dass ich niemals das ewig alleine machen will, sondern einen Geschäftspartner haben will. Dass ich auch auf jeden Fall ein Team aufbauen will. Da habe ich mir schon überlegt, wie groß das Team ungefähr maximal sein sollte.
Wie groß wäre das sein?
Also ich habe dann irgendwann gemerkt, auch in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, dass ich so ab 10 Leute halt schon so an mein Führungskompetenzlimit komme. Und deshalb habe ich dann gedacht, es wäre eigentlich cool, wenn man eher breit aufgestellt ist, also mehrere Standorte hat, aber immer nur so ungefähr bis 10 Leute vor Standort.
Oh, cool, das trifft auf mein Herz. Also ich war auch so 10, 11, so die magische Zahl bei mir ist irgendwie 12, aber 12 ist eigentlich zu viel, finde ich. Und mit 10 fühle ich mich wohl. Also so das größte Team an Leitern, was ich hatte, waren, glaube ich, 8. Und da war ich so, nice. Da kann man richtig Gas geben. Man hat aber auch selber noch Zeit,
sich
selber
Projekte reinzugeben.
Genau, man ist nicht nur am Menschen führen und so, sondern man kann auch noch selber mitmischen. Und von daher finde ich lustig, dass du auch sagst, selbe Zahl.
Voll mal Offenbarung.
Gucken. Ja, ja, mal gucken, ob es jemals so weit kommt. Ja, wie du hast gerade gesagt, es gab so den Moment, da waren... Hattest du coole Momente, wo du gemerkt hast, du willst an deinem Traum weiterarbeiten? Was würdest du sagen, wie bist du da hingekommen, ja, an diesem Punkt, dass du mehr wolltest? Weil ich glaube, viele Gründer, oder auch das war meine größte Angst, warum ich eben eher reformieren wollte, statt Neues zu schaffen, war so, also ich hatte halt viele Ängste in mir, so dieses, verdiene ich genügend Geld? Habe ich die Skills dazu? Und ich finde, je länger man drin ist, desto mehr merkt man ja, was man nicht kann. Deswegen finde ich spannend, dass du sagst, der Traum ist eigentlich größer geworden statt kleiner und oh, ich bin kaputt und oh nee, doch lieber wieder was Sicheres. Weil es sind ja schon so diese, also die meisten Gründungen scheitern in den 2. Jahren. Wieso bei dir nicht? Also wieso ist der Traum größer geworden?
Also ich glaube, was mich sehr ermutigt hat, ist, dass viele Dinge, die ich gemacht habe, die waren nur in dieser Form möglich. Also wie ich auch schon gesagt habe, es gab in der klassischen Unternehmensberatung nicht das Thema Kommunikation und Markenbau und so. Und deshalb war das ja quasi notwendig, dass das jemand macht. Und ich war die Alternative zu den großen Agenturen, die halt auch nur große Auftraggeber haben. Ne? Also konnte ich so dann quasi auch selber anderen Gründenden helfen, anderen jungen Teams, an den Non-Profits, die sich eine große Agentur nicht leisten können und auch keine eigene Abteilung, die das Thema abdeckt. Und dadurch, dass ich dann immer wieder diesen Moment hatte, so, boah, krass, ich konnte jetzt irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr dieses Team oder diese Marke so weit voranbringen und die hätten sonst auch niemanden gehabt. Vielleicht ist schon so ein bisschen Rettersyndrom bei mir, aber dass ich so gemerkt habe, also nicht, dass ich jetzt komplett unersetzbar wäre, aber diese Form meines Angebots, die war halt, die ist halt nicht gesättigt. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, hätte ich das wahrscheinlich nicht machen können. Oder ich hätte vielleicht auch nicht das Standing gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo intern wäre und irgendwas reformieren soll, dann hast du halt oft nicht das Standing. Leute hören dir eben nicht so zu, wie wenn du von extern kommst. Die glauben dir das nicht alle. Und da habe ich dann gemerkt, okay, auf die Art kann ich echt viel bewegen in auch relativ kurzer Zeit. Und das ist halt natürlich cool. Das haben nicht viele Dienstleister, ne? Dass man halt auch relativ schnell einen Effekt sieht und also man relativ schnell so Zwischenergebnisse hat und so. Ja, das hat mir dann immer wieder so bestätigt, dass ich da irgendwie auf dem Weg bin, der richtig ist. Das klingt irgendwie so metaphorisch. Also, dass ich quasi ein Angebot habe und dass ich an einem Platz bin, der wirklich gebraucht wird und wo man wirklich was bewirken kann. Und das wäre, glaube ich, für mich der Berufstod oder der Karrieretod, wenn ich irgendwo wäre, wo ich nicht wirklich viel sehen kann.
Jetzt hast du eigentlich genau den Grund angesprochen, warum ich irgendwann gegangen bin. Ne?
Sehr gut.
Nee, wirklich. Also das, ich glaube, das ist auch so dieses warum losstürmen, schon so dann dieser Moment zu verstehen. Ich kann manchmal als externer Dienstleister mehr bewegen. Und jetzt gar nicht nur im Sinne von mein Standing, meine Autorität. Ja, wobei ich das gar nicht so krass erlebt habe. Also da würde ich sagen, ich hatte echt viele tolle Arbeitgeber, die mich ernst genommen haben, die mir Entscheidungen überlassen haben. Und wenn du dann performst, dann hast du ja auch ein Standing. Also es ist halt, du musst halt liefern. Und das liefern musst du ja immer.
Aber ich habe das zum Beispiel ja nie erlebt. Ich hatte ja nie eine Vollzeitstelle angestellt.
Ja.
Und woran ich das aber messe, ist, dass ich ja gemerkt habe oft, dass die Leute, die mich angeheuert haben, das waren ja meistens die, die am meisten frustriert waren über den Zustand bei sich im Unternehmen, dass die schon kein Standing hatten. Und dass ich dann eben gemerkt habe, okay, ich könnte jetzt in deren Rolle stecken und das liegt nicht daran, dass sie nicht performen oder nicht daran, dass sie es nicht besser wüssten, sondern es ist einfach dieses wahrscheinlich schon so lange im Unternehmen, dass man nicht mehr wirklich ernst genommen wird. Oder ja, lass es doch, wenn wir jetzt zu viel Staub auch rüber, dann bedeutet das ja auch mehr Arbeit.
Ja.
Ja, vielleicht.
Ja, genau, weil das war, ist mein Grund gewesen, dieses, ich habe dann irgendwann gemerkt, da gibt es so viel, man könnte so viel tiefer gehen, man könnte so viel mehr Probleme lösen, aber es ist halt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Es ist nicht dran. Man wirbelt zu viel Staub auf. Oder Person XY hat was dagegen und hat halt viel zu sagen. Oder Budget ist verplant für die nächsten 3 Jahre in einem Projekt, was ich halt nicht sinnvoll finde. Und das waren dann so meine Gründe, warum ich gemerkt habe, immer mehr so dieses, okay, irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich Dienst nach Vorschub machen musste,
ja,
um es mal so zu sagen, und nicht, und wo es auch wirklich keinen Effort mehr gebracht hätte, mehr zu geben. Also ich bin schon jemand, der gerne viel gibt, aber es hätte nicht viel mehr Sinn ergeben. Also
wäre vielleicht auch nicht so gewertschätzt worden.
Das sowieso nicht, aber ich brauche jetzt nicht immer viel Wertschätzung dann. Ich mache es ja für das Ergebnis, um das Ergebnis willen. Aber das war dann so der Grund, warum ich gemeint habe, nee, ich reformieren funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn ich nicht der Letztentscheider bin, um es mal so zu sagen, wenn ich nicht das Gesamte kontrollieren kann, und das ist ja völlig in Ordnung, das steht ja auch nicht jedem zu, also wenn ich mich in eine Vision von dem anders einklinke, dann ist es seine Vision und ich helfe ihm.
Das man hat dann nicht die ganze Verantwortung.
Genau, ich habe dieses Privileg, nicht der Verantwortung auch, ne, gerecht werden zu müssen oder Steuerthemen, Geldthemen, also viel Last ist von meinen Schultern, also habe ich auch nicht das Recht, damit zu bestimmen. Es ist okay, aber irgendwann war ich so, ich will. Ich sehe die Probleme, ich sehe die Nöte, ich hätte ja auch Know-how, ich hätte auch Ideen, ich hätte Kreativität und das Budget könnte ich auch irgendwie besorgen. Also so, ist dir kein Grund, es nicht zu tun, aber es wird irgendwie, geht's nicht weiter. Und dann war ich so, okay, jetzt merke ich, da ist was in mir, da steht was in mir auf, ein Traum, wie es bei dir eigentlich war. Und dem, ich muss losstürmen, deswegen muss ich losstürmen. Und dann hat man es halt irgendwann gemacht, gegründet.
Und gab es für dich so einen speziellen Moment, wo es dir dann plötzlich sehr leicht gefallen ist, dein Reformationswerdegang loszulassen, um quasi zu sagen, okay, ich mache was Neues, ich starte was Eigenes. Also du hast es mir auf jeden Fall mal irgendwann gesagt, 2 Wochen bevor ich dich quasi gefragt habe, ob du mit mir zusammen weitermachen willst. Da hast du gesagt, also ich werde perspektivisch auch nicht ewig angestellt sein. Irgendwann möchte ich mein eigenes Ding haben.
Ja, genau.
Was hat das ausgelöst? Oder war es kein spezieller Auslöser?
Nee, das war tatsächlich kein spezieller Auslöser. Ich glaube, ich hatte diesen Drang, was Eigenes zu machen, schon bestimmt 8 Jahre in mir. Aber ich hatte halt einfach Angst oder ich war mir zu bequem oder, also es gab halt in jeder Lebenssituation irgendwie gute Gründe, es nicht zu tun. Also ich glaube, es gibt sehr viele gute Gründe, nicht zu gründen. Also ich weiß nicht, ich hoffe, dass ihr da als Zuhörer auch resonieren könnt mit, weil natürlich, es gibt immer gute Gründe, nicht zu gründen. Das Risiko ist gefühlt groß, wobei man dann realistisch ist, in Deutschland eigentlich nicht. Also du kannst gründen, fliegst hin, stehst halt wieder auf. Also ist nicht so wild eigentlich. Aber es gab viele Gründe, es nicht zu tun. Ich wusste das schon immer, dass ich das will. Aber tatsächlich kann ich mich an diese Aussage erinnern. Und der Grund war folgender. Bei meinem letzten Arbeitgeber, ich hatte eine echt tolle Führungskraft. Und die hat, ich habe halt so ein bisschen kritisch hinterfragt manche Dinge, obwohl ich relativ frisch war. Ne? Ich war ein halbes Jahr da dabei. Und dann meinte sie, Michi, du siehst diese ganzen Dinge. Du hast da was. Also das ist auch nicht normal, so nach dem Motto.
Du bist nicht normal.
Genau, ja, die wenigsten fragen solche Dinge. Also wenn du halt im Vertrieb bist, dann fragen dich die Leute in der Einarbeitung, ja, wie kriege ich den Kunden besser rum, damit ich halt den Close hinkriege. So, ist ja eine berechtigte Frage, ist auch dein Job. Ich habe halt gefragt so Sachen wie, hey, warum haben wir warum ist die Lead-Qualität so schlecht? So, was geht bei unserem Lead-Management gerade ab? Ich habe das ein bisschen mitgekriegt, habe da recherchiert und man könnte das so und so besser machen. Denkt ihr an sowas? Und dann sagt sie halt so, da haben wir letzte Woche im Meeting mit unserem, mit der GF darüber geredet und es ist ein Riesendrama. Und ich war so, ah, okay, ja gut, ich hatte offensichtlich den richtigen Riecher. Und dadurch habe ich dann irgendwie gemerkt, ach, interessant, ich denke offensichtlich an Dinge, an die jetzt andere nicht denken. Mir wurde das von der tollen Führungskraft auch gespiegelt, ne? Die hat aber dann auch gesagt, Michi, du bist halt jetzt hier, um Umsatz zu machen.
Also
die Frage, du musst andere Fragen stellen in diesem Kontext, aber wenn es dich dahin sieht, dann geh dem nach.
Ne? Die hätten dich ja auch hochgezogen.
Genau, also ich weiß es nicht. Ne? Ich will da jetzt nicht irgendwie in die Glaskugel gucken und irgendwie sagen, ich war ganz, ganz toll. Aber auf jeden Fall, ich hätte auch gesagt, ich bleib da, weil die Kultur cool war, weil die Leute cool waren. Und ich glaube, ich einen halbwegs vernünftigen Job gemacht habe. Und ich wäre auch geblieben, hättest du mich nicht gefragt. Also hättest du mich nicht gefragt, wäre ich geblieben. Dann hätte ich wieder 10 Gründe gehabt, das nicht zu tun. Von daher, ich bin glücklich, dass du mich gefragt hast. Und dass dieses Losstürmen irgendwie dann gekommen ist, ne? Auf jeden Fall.
Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, viele, die darüber nachdenken, bewusst zu gründen, also nicht so wie ich, sondern neben dem Studium, ups, ich werde selbstständig, dann bleibe ich immer dabei. Also alle, die jetzt vielleicht auch schon so ihre erste Karriere, sage ich mal, geschafft haben, aber trotzdem irgendwie mehr wollen oder tolle Ideen haben und darüber nachdenken, sich damit beschäftigen, haben ja auch so ihre Barrieren, ne? Also vor allem wahrscheinlich im Kopf. So, du hast von Ängsten gesprochen. Ich fand bei dir auch interessant, dass du einfach halt einen sehr vernünftigen Ansatz hattest. Also wir haben uns das erste Mal mit unserem Business Coach getroffen und dann hast du dem erklärt, wie dein Ausstiegsplan aussieht. Also quasi aus seinem Reformationsjob immer weniger und dann immer mehr in die Selbstständigkeit und irgendwann dann nur noch das.
Im Gewerbe und so, ja.
Und dann meinte der so, also wenn du jetzt bei Hanna einsteigst, glaubst du an die Sache? Und so, ja, klar. Ja, und glaubst du, dass du da auch einen Mehrwert mitbringst und dass das dann auch noch weiter durch die Decke geht? Ja. Und dann so, warum fängst du nicht sofort mit 100% an? Ich weiß, das ist so
ja,
geil.
Ja, das stimmt.
Also bei dir war es, also aus meiner Perspektive gar nicht deine Ängste oder was, habe ich ja gar nicht so mitbekommen. Aber einfach so, ich habe einen vernünftigen Plan und dann fangen wir mal langsam an und dann können wir das mal steigern, dann können wir mal so einen ganz risikoarmen 5-Jahres-Plan aufstellen. Und da dachte ich auch so, okay, hat der überhaupt diesen Unternehmergeist? In dem Moment habe ich echt so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht. Also ja, da war ich mir echt noch unsicher, ob das mit uns funktioniert.
Ja, so verstehe ich auch. Also rückblickend würde ich sagen, da hat mich der Coach auch gepackt. Und das passt auch tatsächlich voll gut, dass du das gerade gebracht hast. Weil das wichtige Thema, warum losstimmen, hat ja ganz viel mit dieser Mission zu tun. Also so diesem großen Ziel. Und ich habe mich halt als Typ daran genähert, indem ich einen Plan gemacht habe. Und meine Mission war, zu gründen oder selbstständig zu sein am Anfang. Und dann hat Markus hat die Perspektive in dem Gespräch wirklich geändert und war so, schaffst du es innerhalb von Zeit X einen Mehrwert zu liefern für das, was Hanna schon tut? Und dann war ich so, oh, warte mal, es geht gar nicht darum, dass ich die große... Dass ich
nicht um den Lifestyle.
Es geht nicht um den Lifestyle eines Gründers.
Tesla und...
Genau, es geht nicht darum. Und es geht nicht darum, wie ich da hinkomme, Gründer zu sein oder selbstständig zu sein. Sondern es geht darum, mit meinen Fähigkeiten, in dem Fall schnell, dem Unternehmen einen Mehrwert zu liefern. Ne, weil ich als Führungskraft dort einsteige. So habe ich das für mich dann am Anfang übersetzt. Und dann hat er diese Fragen gestellt und dann war klar, ja, natürlich, ich kann halt nichts mit Finanzen umgehen. Ich kann gut planen. Deswegen habe ich auch einen 5-Jahres-Plan gemacht, wie ich Gründer werden kann, so nach dem Motto. Und ich traue mir zu, auch Umsatz reinzubringen, weil das habe ich jetzt 6 Monate lang gekriegt und die Leute haben mich bestätigt, dass ich das halbwegs kann. Sogar in einer ähnlichen Zielgruppe an der einen oder anderen Stelle. Aber das war dann die Mission. Auf einmal war die Mission nicht, wie werde ich Gründer? Wie habe ich mein eigenes Baby?
Nicht gründen um des Gründungswillens.
Sondern so, hey, wie schaffen wir es? Also traust du dir zu, so und so viele Kunden dann quasi zu gewinnen? Und dann war mein Kopf anders, ne? Und auch mein Herz in dem Moment. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich kann das. Und dann war halt so, ja, dann musst du halt auch all in gehen, du ja. Blödi. Hast du so, dann trau dich halt, ne?
Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ja gerade gebracht hast.
Am Anfang hast du auch ständig gesagt, das ist dann unser Baby. Und hier ist, nee, du hast falsche Worte aus.
Ja, das stimmt.
Wie willst du das deiner Frau erklären?
Ja, das stimmt, ja.
Lass dich immer von deinem Baby reden.
Ja, ja, wobei ich schon sage, ich glaube, also ich habe mittlerweile, habe ich echt schon eine Liebe für die Marken aufgebaut. Eine Liebe für das, was wir tun.
Das ist
gut. Ja, weil ich, und da würde ich gerne bei dir reinfragen. Du hast es nämlich gerade so krass gesagt. Du bist ja eigentlich in dieses neue Schaffen, bist du halt rein aus dem Mangel an, ich sag mal, auch Verständnis von Unternehmensberatung. Also heute ist es ja undenkbar, dass eine Unternehmensberatung Marketing, PR, Vertrieb, Kommunikation nicht teacht. Also du bist keine Unternehmensberatung, wenn du in diesen Punkten das nicht mehr drauf hast, weil das ist ja eine Kernkompetenz. Meiner Meinung nach. Du kannst ja nicht gründen ohne Brand.
Aber ich glaube, dass sie schon tatsächlich dann eher, also in der klassischen Unternehmensberatung trotzdem bei ihren Themen bleiben, also quasi Betriebsführung und das Thema Kommunikation wirklich ziemlich ausklammern und sich dann eher noch Leute dazu holen für das Thema.
Ja.
Genau.
Ja, wobei ich sagen würde, also ich bin tatsächlich immer mehr auf dem Standpunkt, dass ich glaube, wenn du heute was bewegen willst, dann musst du erst als allererstes an deiner Sprache, an deiner Kommunikation arbeiten. Da werden wir auch einen richtig coolen Podcast ja schon haben, den wir auch schon gedreht haben zu diesem Thema, wo es ja nur um Sprache geht und was das alles ausdrückt. Und wenn du gründest, dann ist ja dein größtes Asset in Anführungszeichen deine Stimme. Also, ne, um es mal so zu sagen, deine Sprache und das wird dann übersetzt in Kommunikationsdesign, in Brand, in all diese Dinge. Und ich finde es krass, dass das halt früher überhaupt nicht bei einer Unternehmensberatung mitgedacht wurde, sondern dass da halt dann irgendwelche KPIs und irgendwelche Unternehmensziele wichtig sind und Unternehmensführung, aber Markenführung und Unternehmensführung irgendwie nicht gleichzusetzen.
Aber es ist auch, also ich glaube, von dem her, was ich mitbekomme von anderen, die angestellt sind, in meinem engeren Umkreis, ist es immer noch auch so diese klassische Unternehmensführung tatsächlich, dass einfach viele, die sind halt sehr so, Hauptsache meine Mitarbeiter so einigermaßen zufrieden, ob das jetzt wegen der Bezahlung ist oder wegen der Unternehmenskultur, ist egal. Und die Umsatzzahlen stimmen. Und ich weiß nicht, ob das so eine Art Überlebensangst ist oder was, aber viele machen sich ja schon auch Gedanken über Unternehmensziele, wie du eben gesagt hast, aber die dann auch so zu kommunizieren, dass die von allen getragen werden, von allen gleichermaßen unterstützt werden und gefördert werden und alle auch Bock drauf haben und dass man damit eigentlich auf diese Zielerreichung extrem beschleunigen könnte und manche Ziele wahrscheinlich, die gar nicht erreicht werden, tatsächlich dadurch auch mal erreichen könnte.
Genau.
Das verstehen halt irgendwie viele noch nicht, weil die noch in diesem klassischen Führungsmodell stecken. Ja, jeder muss einfach seine Aufgabe erledigen und wenn die Aufgabe klar beschrieben ist, dann läuft das schon.
Das ist auch so ein Klassiker, den ich oft erlebt habe, ist, die Leute setzen oder die Führungskräfte setzen dann Ziele. Das ist echt wild eigentlich. Sie setzen Ziele, erreichen sie nicht und dann ändern sie ihre Strategie. Und ich sage immer, Leute, warum, also habt ihr mal an eure Kommunikation gedacht? Ich kann ja nicht Ziele setzen und meine Kommunikation nicht auf diese Ziele ausrichten. Und was sie quasi machen, ist, die Strategie umzuändern, so nach dem Motto, das hat nicht funktioniert. Dieselbe Kommunikation.
Also, ob die Ziele falsch
waren. Also, ob die Ziele falsch waren. Und ich sage so, nein, die Ziele sind wahrscheinlich super. Ihr seid ja alle nicht doof. Wahrscheinlich ist die Strategie auch gar nicht so verkehrt. Aber eure Kommunikation hat sich seit 10 Jahren nicht angepasst. Und du kannst halt nicht, also wie soll das funktionieren? Ja. Einer versteht es.
Oder die Kommunikation fehlt einfach. Die passiert halt nur passiv. Und dadurch kann man die Ziele überhaupt nicht steuern oder kann man halt Erfolg überhaupt nicht steuern.
Um da den Bogen auch zu kriegen von der ersten Folge, ich fände es richtig cool, wenn du jetzt mal uns erzählst, wie du es geschafft hast, diese neue Vision, die wir ja auch mit Kreationswerk gebaut haben. Also es gab ja Umfahrerkommunikation mit den Marken Herzmut und Wildherz. Das weiß man ja aus der ersten Staffel sozusagen. Und dann kam ja ich dazu und deine Aufgabe, weil ich ja sowieso keinen Plan von sowas habe, war dann eine Firma, eine GmbH zu machen. Und dann war klar für uns, das erste Wichtige ist Kreationswerk. Wie war dieser Prozess? Warum hast du sofort mit Kreationswerk, dem Namen, Logo, Branding, hast du ja alles sofort in die Wege geleitet? Und wie würdest du sagen, hat sich jetzt auch die Sprache dementsprechend angepasst oder verändert sich auch vielleicht gerade, also aus deiner Brille, um diese Mission von Kreationswerk wirklich so zu kommunizieren, dass die Ziele, die wir haben, erreicht werden. Wie würdest du das mal, kannst du das
sehr kompliziert formuliert.
Ja,
ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, alles zu beantworten, ob ich alles verstanden habe. Also erstmal war das für mich so, ich hatte eigentlich, sagen wir mal, aus Bequemlichkeitsgründen oder auch vielleicht auch so ein bisschen als Platzhalter meinen Familiennamen als Firmennamen gewählt. Weil ich ja wusste, dass ich nicht ewig ohne Geschäftspartner arbeiten werde, dass ich mir dann sowieso mit jemandem gemeinsam was aufbauen möchte und nicht irgendwas überstülpen oder so. Und deshalb war es für mich so ein bisschen wie so ein Platzhalter. Also es ist halt mein Name und ich war auch die einzige Vollzeitangestellte und das war dann auch okay, das hat irgendwie Sinn ergeben und die Dachmarke war super im Hintergrund, also hat man ja kaum wahrgenommen. Ganz bewusst. Und ich glaube, dass eine neue Dachmarke mit dem neuen Partner war quasi für mich dann schon immer klar, weil es natürlich für mich super wichtig war, dass der oder die sich dann auch gut damit selber identifizieren kann und das mittragen kann mit den eigenen 50% und ich auch dann lieber an den Zielgruppenmarken Herzmut und Wildherz festhalten wollte, also die Dachmarke. Also ne, das war quasi schon etabliert und entwickelt sich immer weiter und so. Und das aufzugeben, wäre mir viel, viel schwerer gefallen, weil da hängt man schon irgendwie schneller dann dran. Und das waren ja auch die sichtbaren Marken. Das hätte halt also auch quasi viel mehr Aufwand bedeutet, das zu ändern. Und genau, deshalb war es für mich wichtig, auch dem Team ein Signal zu senden, da entsteht jetzt irgendwie schon auch was Neues, dadurch, dass jetzt quasi 50% der Führungsebene quasi ausgetauscht wird oder dazu kommt.
Ausgetauscht.
Ich darf jetzt die Hälfte immer zu Hause.
Das höre ich sogar sagen.
Ja, zumindest der Headspace vielleicht. Genau, und das war, glaube ich, fürs Team ein wichtiges Signal, dass da einfach auch Veränderung reinkommt und dass das ganz natürlich ist, dass durch dich Veränderung reinkommt und dass das aber nicht wehtut, sondern dass das Spaß macht, weil wir dann eine neue, coole Dachmarke haben, mit der wir uns tatsächlich alle auch irgendwie identifizieren können. Wir haben ja dann auch einen kurzen Mini-Workshop gemacht mit dem ganzen Team, um einen Namen zu finden. Daraus ist auch Kreationswerk entstanden. Und da haben wir ja auch wieder gemerkt, wie die sich jetzt schon krass mit dem bestehenden Marken identifizieren können. Das hat mich auch voll gefreut. Und dass sich das dann auch mit der Dachmarke nicht in die Quere kommt, überhaupt nicht, sondern dass sich das ergänzt, dass die Dachmarke noch viel mehr abdeckt und noch viel mehr ermöglicht, auch für die Zukunft.
Genau.
Aber dass das, was da ist und was gut ist, auch bleiben soll.
Ja. Ich würde mal unser Mission Statement, sagt man so dazu, ja, unser Mission Statement mal vorlesen. Durch Kreationswerk erleben Sinnstifter und Macherinnen, wie ihre Schöpferkraft in ihnen Mut und Entschlossenheit erzeugt und sie dadurch wertschöpfend leben. Ne? Das ist ja quasi das, was uns als Team eigentlich immer wieder die Kraft gibt, dann auch in Herzmutkunden oder Herzmutprojekte oder in Wildherzprojekte halt alles reinzugeben, was wir können. Und das fand ich tatsächlich so aus der Perspektive von jemandem, der ja dazukommt in was Bestehendes, mega cool, dass ich da auch erlebt habe, wie hilfreich Marken sein können. Also wir haben uns ja um Kreationswerk gekümmert und ich würde echt sagen, unser Team lebt es alles und es war eher so, wie können wir all das, was diese Leute und diese tollen Menschen in diesem Team auch dann natürlich durch mich auch hinzukommen, wie können wir das irgendwie dem einen Ausdruck geben? Und dann war so, hey, das ist Kreationswerk, wir geben dem einen Ausdruck, wer wir eigentlich sind. Wir sind Kreationswerk.
Der gemeinsame Nenner.
Es ist der gemeinsame Nenner von unserer größten Leidenschaft. Und jetzt haben wir auf einmal nicht nur Herzmut und Wildherz, wo wir Kunden dienen, sondern wir haben was gebaut, was uns zusammenschweißt, was uns als Team Halt für die Zukunft gibt. Und das ist eben auch eine GmbH, ne? Also auch die Rechtsform gibt uns mehr Halt, mehr Stabilität für zukünftige Projekte. Und das fand ich so cool, weil ich da auf einmal gemerkt habe, ja, jetzt, ich fange auch an, Markenstrategie irgendwie mehr zu verstehen. Also manchmal ist es auch schön, etwas für sich zu haben und dann eben zu sagen, das ist das Kreationsteam und nicht, ja, wir sind halt ein Dienstleister für Non-Profits. Nein, wir haben was Eigenes. Das ist unser Ding. Und daraus fließt alles andere. Das finde ich sehr angenehm.
Ja, ich glaube, dass Marken, also vor allem ging es ja auch in diesem ganzen Prozess der Entwicklung dieser Kreationswerkmarke darum, dass wir uns erstmal innerhalb des Teams klar werden, was das ist und wofür wir stehen. Und so funktioniert Kommunikation ja im besten Fall immer von innen nach außen. Und deshalb fand ich das auch cool, dass wir von Anfang an das Team da mit dabei hatten in diesem Prozess. Und dann haben wir, als es dann um Gestaltung geht, auch wieder jemanden mit externem Blick dazu geholt, wie immer. Und dann war es ja auch so, dann hatten ja auch alle richtig Bock, ne, boah, das ist so cool und das ist so schön. Und dann beschäftigst du dich ja auch viel lieber damit.
Ja.
Und dabei lernst du quasi diese Kultur kennen, die wir vermitteln wollen, dieses holistische Leben,
Ja.
wo du eigentlich deine Werte von Arbeit und Privatleben halt nicht trennen kannst oder willst. Und das ist echt mega cool, dann zu sehen, wie das Team das gemeinsam so baut. Da bin ich echt froh drum. Und wie du es eben beschrieben hast, ist es ja fast so, als ob Kreationswerk jetzt quasi so unser Familienname ist.
Ja.
So, sie haben uns halt jetzt einen Namen gegeben. So. Und ja, dadurch fällt es uns auch leichter, die Werte zu vertreten und die zu erklären und das zu leben, ne?
Voll. Also ich würde auch sagen, ich rede mit meinen, wenn wir jetzt an Kunden dann rantreten und die mich fragen, wer wir sind, dann kann ich immer aus der Vision und aus der Mission von Kreationswerk schöpfen und dann eben auch adaptieren und sagen, schau, das ist unser Team. Und weil wir so holistisch unterwegs sein wollen und weil wir wirklich unser Herz in dich investieren wollen, haben wir Wildherz oder haben wir Herzmut. So, und dann geht auch bei vielen irgendwie, dann fangen sie an, auch eine Liebe dafür zu entwickeln, selber schon, weil sie halt auf einmal verstehen, dass Markenkommunikation ihnen dient, ne, und eben nicht was Aufgestülptes, Übergestülptes ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ich glaube, dass die damals halt auch so echt ist bei uns. Also, das haben wir jetzt auch, das habe ich jetzt auch schon echt häufig gehört, dass Leute dann so gesagt haben, ja, ich fände das voll cool, wenn Wildherz dann unten auf meiner Webseite steht oder so, so gebaut von Wildherz. Also, dass die Leute schon fast so unsere Marke übernehmen wollen für sich.
Ja.
Ja, oder heute hat auch jemand gesagt, ja, ich bin auch ein Wildherz.
Genau, ich bin ein Wildherz.
Also so, es ist cool, wie das dann halt überspringt und ansteckend ist.
Ja.
Und dann natürlich müssen wir die Leute dann manchmal enttäuschen, weil die dürfen uns natürlich nicht kopieren. Die müssen schon was Eigenes machen.
Macht was Eigenes da draußen.
Aber es ist schon ziemlich nett, dass sie dann immer so begeistert sind davon.
Okay, ich würde so diese Folge zum Ende bringen wollen. Was würdest du sagen, kann man noch abschließend so vielleicht zusammenfassen, wenn es um dieses Thema, warum losstürmen, wie entwickle ich eine Vision, um darum geht? Wie funktioniert das?
Also unsere Theorie ist ja, dass jeder Mensch ein bisschen Schöpferkraft in sich trägt, dass wir dazu gemacht sind, was zu schaffen. Und manchmal bedeutet das eben auch, etwas Bestehendes noch größer und noch besser, ne, noch toller zu machen. Ich hoffe aber trotzdem, dass jeder Mensch das irgendwo in seinem Leben erlebt, selber was zu schaffen. Das muss nicht unbedingt im Beruf sein. Wenn man sich entscheidet, das als Job zu machen, also in die Selbstständigkeit zu gehen, dann ist das, glaube ich, wirklich so, wie bei dir auch, dieser Prozess. Du musst halt irgendwann rausfinden, warum du existierst, also warum du das machst. Deine Mission ist halt einfach so die Basis von allem und auch das, was dir vielleicht in schwierigen Zeiten mal hilft. Ah nee, aber ich weiß ja, dass das, was ich tue, grundsätzlich sinnvoll ist und dass das grundsätzlich gebraucht wird, dann ist das ein bisschen wie so eine Absicherung, glaube ich, auch. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber man darf trotzdem auch einfach Bock haben auf jeden Lifestyle, glaube ich. Und
ich finde, jetzt hast du so ein bisschen den Start geliefert und ein bisschen auch ins Gewissen geredet. So, stell dir mal die Frage, warum bist du hier? und mach daraus eine Mission oder mach daraus deine Lebensmission quasi schon. Und dann kannst du natürlich aus dem heraus auch ein Geschäft entwickeln, eine Selbstständigkeit entwickeln.
Man kann fast alles verkaufbar machen.
Sehr cool, guck mal. Und ich würde tatsächlich sagen, man kann fast alles verkaufen. Also das würde ich tatsächlich auch sagen. Das ist sehr, sehr cool. Genau, also da glaube ich, kann man dann echt Mut zu machen bekommen.
Ja.
Und damit hören wir auf. War schön, mit dir über zu quatschen.
Dann auch zum nächsten Thema.
Nice.